Mmh, das lecker.
Mitten in der Provence in einem kleinen Dorf serviert Fabienne Citri frisch gebackenes Brot.
So schön warm.
Es ist noch warm und dampft. Dazu gibt es Olivenöl aus dem eigenen Anbau. Es folgen Kürbisgemüse und selbstgemachte Gnocchi. Die Köchin hat sich in einem alten Schafsstall ein kleines Paradies eingerichtet. Sie veranstaltet Kochkurse, bewirtet Gäste oder empfängt zum Tee.
Bei mir findest du nur lokale Produkte. Ich habe alles selber gemacht, mit meinen eigenen Händen. Für mich sind die Hände direkt mit dem Herzen verbunden. Und es ist wichtig, Liebe ins Essen zu stecken.
Gute Lebensmittel und gutes Essen machen glücklich. Davon ist die Köchin überzeugt. Und sie zeigt schon Kindern, wie sie selbst kochen und genießen können.
Eigentlich hat jeder dieses Wissen in sich. Die meisten haben es verlernt. Ich helfe den Menschen, es Stück für Stück wieder zu entdecken. Es ist ein uraltes Wissen.
Es klingt so einfach. Wenn wir nur die richtigen Lebensmittel auf dem Teller haben, geht es uns besser. Ist es wirklich so einfach? Kann man sich einfach glücklich essen?
Ja, das kann man unbedingt. Derzeit haben wir aber eher noch in Deutschland das Gegenteil. Wir essen uns unglücklich und man sieht es auch daran, dass ein Drittel der Bevölkerung, also jeder Dritte, psychisch krank ist. Wir haben eine Abnahme der Empathie seit den 90er Jahren, das ist messbar. Angsterkrankungen nehmen zu, ich glaube, das merkt auch jeder in seinem Umfeld. Und ja, das hat auch was mit der Ernährung zu tun. Und das kann man ändern. Man kann sich genauso wieder glücklich essen.
Sagt Dr. Matthias Riedl. Er ist Ernährungsmediziner und Diabetologe. Sein jüngstes Buch heißt »Ist deine Psyche gesund?«
Wir wissen aus den Studien, dass beispielsweise Obst und Gemüse das Depressions- und das Angstrisiko signifikant senken. Wer also viel davon isst, und da muss man sagen, viel hilft viel, der hat ein geringeres Depressions- und Angststörungsrisiko. Das sollte man nutzen. Da als Beispiel mal, Kerne und Nüsse sind auch für uns eine total wichtige Quelle von Glück, sage ich jetzt mal so, plakativ. Kürbiskerne beispielsweise unterstützen die Serotoninproduktion bei uns im Körper und das sind ja bekanntlichermaßen die Glückshormone.
Auch Tomaten, Bananen oder Schokolade enthalten die Aminosäure Tryptophan, aus der unser Körper Serotonin bauen kann, das auch als Glückshormon bezeichnet wird. Also her mit diesen Lebensmitteln und schon sind wir glücklich? Ganz so einfach ist es nicht. Denn die Inhaltsstoffe unserer Nahrung landen ja nicht direkt und ungefiltert im Gehirn. Wie kommt das Glück also vom Bauch in den Kopf? Dafür interessieren sich immer mehr Wissenschaftler.
Wir haben in den letzten Jahren viel mehr Erkenntnisse bekommen, wie der Darm und das Gehirn zusammenarbeiten, und zwar in beide Richtungen. Wobei der Darm eher 80% der Kommunikation ausmacht als das Gehirn. Wir haben eine große Datenautobahn, den Nervus Vagus, und über den laufen die Informationen hoch und runter. 80% der Informationen kommen vom Darm. Der Darm hat also dem Gehirn einiges mitzuteilen und entsprechend sind auch die Auswirkungen des Darms auf unsere Psyche groß.
Die Darmflora ist an unsere Stimmung gekoppelt, sagt Matthias Riedl. Je nachdem, was wir essen, bilden die Darmbakterien verschiedene Substanzen, die direkt über den Vagusnerv oder indirekt über Botenstoffe mit dem Hirn kommunizieren. Womöglich können die Bakterien sogar selbst den Stoff Dopamin herstellen, der fürs Wohlbefinden sorgt. Das ist aber noch nicht nachgewiesen.
Und das gipfelt sogar darin, dass die guten Darmbakterien in der Lage sind, das Kuschelhormon, das Oxytocin zu produzieren, also das Hormon, das wir vermehrt im Blut haben, wenn wir uns umarmen, wenn wir gestreichelt werden, wenn wir Geborgenheit und Nähe spüren.
Viel wird in diesem Feld geforscht. Rund 100 Billionen Mikroorganismen leben in uns. Jeder Mensch hat andere Darmbakterien.
Und die Darmflora, das wissen wir heute ganz genau, lebt in einer Symbiose mit uns. Das heißt, wir geben den Darmbakterien eine Heimat und die produzieren dafür für uns Substanzen. Und da kommt natürlich dann die große Frage, was geben wir denen denn zu essen? Und da schließt sich der Kreis wieder natürlich auch zu Obst und Gemüse. Ja, diese Bakterien brauchen Ballaststoffe, die ernähren sich von Ballaststoffen. Die sind für uns zwar auch gesund, aber für die Bakterien im Darm sind sie lebenswichtig. Und daraus stellen diese Darmbakterien die Substanzen her, die wir brauchen. Die gehen zum Teil sogar bis ins Gehirn, helfen Nervenzellen zu reparieren, wirken antientzündlich und können auch unsere Laune verbessern.
Jemand, der gut gelaunt in seiner Küche steht, ist Salvatore Romano. Der Tisch in dem sizilianischen Dorf Graniti ist gedeckt mit verschiedenen Antipasti. Käse, selbstgemachte Blutorangenmarmelade. Auf dem Herd duftet es verführerisch aus weiteren Töpfen.
Das ist die Soße, also die Datteltomaten im Meerwasser mit Schwertfisch.
Salvatore Romano ist begeisterter Koch. Er isst und trinkt leidenschaftlich gern und vertreibt sizilianische Feinkost.
Also Essen macht grundsätzlich glücklich, oder? Und ich glaube, Essen verbindet vor allem. Und mit dem Essen kannst du Geschichten austauschen. Und das ist so schön, wenn man über Essen sprechen kann und dann es auch genießen kann. Also das ist ein bisschen wie so eine Banane schälen, dass immer das Schönste dann rauskommt, oder die Artischocke essen bis zum Herz.
Gegenstand der Forschung ist immer wieder die sogenannte mediterrane Diät. Also das, was vor allem in Ländern rund ums Mittelmeer auf dem Speiseplan steht. Viel Gemüse, Salat, frisches Obst, Nüsse, Hülsenfrüchte, wenig Fleisch, dafür viel kaltgepresstes Olivenöl. Wichtig ist dabei, dass die Zutaten frisch sind. Die mediterrane Küche soll das Wohlbefinden nachweislich steigern, sagt auch Professor Lars Libuda, Ernährungswissenschaftler an der Universität Paderborn. Er untersucht, welchen Einfluss die Ernährung auf eine Depression hat.
Das ist bisher noch Forschung, die so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt, aber es hat sich gezeigt, dass es positiv ist, auf fett- und zuckerreiche Produkte zu verzichten, auf Junkfood zu verzichten, auf der anderen Seite ballaststoffreiche, nährstoffdichte Lebensmittel zu bevorzugen, insbesondere Gemüse auch zu bevorzugen. Das haben Meta-Analysen gezeigt. Das war der gemeinsame Ansatz aus diesen bisherigen Studien und das ist die bisher vorsichtige Quintessenz, wir müssen sicherlich weiter forschen.
Vor allem die australische SMILES-Studie hat 2017 von sich reden gemacht. Untersucht wurden 67 Menschen mit einer Depression. Die eine Gruppe aß mediterran und bekam eine Ernährungsberatung. Die anderen machten wie gewohnt weiter. Nach 3 Monaten hatten sich die depressiven Symptome bei der ersten Gruppe signifikant verbessert. Das heißt, die Ernährung hatte offenbar einen Einfluss auf die Stimmung. Ein vielversprechender Ansatz, sagt Forscher Lars Libuda. Aber die Gruppe war klein und das Thema Depression ist komplex.
Also der Effekt der Ernährung auf die Depression, ich würde ihn nicht überbewerten. Es ist sicherlich nicht so, wenn Sie depressiv sind, dass Sie die Depression komplett mit einer Ernährungsumstellung heilen. Davon würde ich jetzt erstmal nicht ausgehen. Das mag im Einzelfall so sein, aber das kann man im Durchschnitt nicht erwarten. Es kann nur eine Ergänzung sein. Wie gesagt, diese eine Studie ist sehr ermutigend, aber das muss dann auch erstmal wieder reproduziert werden. Da müssen wir schauen, was sich dann in der Praxis tatsächlich nachher zeigt.
Mehr Studien gibt es dazu, was einzelne Nährstoffe bewirken. Vitamine haben eine wichtige Funktion in Stoffwechselprozessen und helfen dem Körper bei der Herstellung der Botenstoffe Dopamin und Serotonin. Unter anderem Vitamin D.
Wenn Sie mit diesen Nährstoffen wirklich unterversorgt sind, könnte das negative Auswirkungen auf ihre Stimmung haben. Das könnte man, wenn man diesen Mangel behebt, dann sozusagen wieder ausgleichen. In diese Richtung geht es. Aber es ist jetzt eben nicht so, wenn sie schon gut versorgt sind und dann nochmal eine extra Dosis Vitamin D nehmen, dass es ihnen dann besser geht und dass das ein totaler Stimmungsaufheiler nachher sein wird. Also das darf man nicht erwarten.
Zusätzlich eingenommene Vitamine oder Nahrungsergänzungsmittel machen also nicht unbedingt glücklicher, können im Übermaß sogar schädlich sein. Hochverarbeitete Lebensmittel wie Wurstwaren, Fertigpizza, industriell gefertigtes Brot und Junkfood machen sogar richtig unglücklich, sagt Matthias Riedel.
Alle Convenience-Produkte, alles Vorverarbeitete ist a. gehaltloser, es liefert uns weniger von dem, was wir brauchen, und es liefert eben auch Chemie, die zum Teil die Darmflora stören, und damit stören wir eben auch unsere Apotheker im Darm. Und die Statistik ist ganz klar, wir sehen, dass wer viel davon isst, eine höhere Rate an Zivilisationskrankheiten, an Autoimmunerkrankungen, an Entzündlichkeit hat, auch an Depressionen. Diese Lebensmittel machen nicht nur Körper und Seele krank, sondern uns auch dicker.
Interessant ist in dem Zusammenhang eine bereits ältere Studie aus Brasilien, die der Ernährungsepidemiologe Carlos Monteiro von der Universität São Paulo durchgeführt hat.
Da hat man den Leuten auf die Einkaufszettel geguckt. Und das Interessante war dabei, wenn die Leute, so ist man auf die Spur gekommen, wenn man gesehen hat, dass die Leute Dinge gekauft haben, die unverarbeitet waren, mit denen man kochte, und dann hat man deren Krankheitsdaten verglichen und hat festgestellt, die Zutaten zum Kochen gekauft haben, waren gesünder und glücklicher als die, die hochverarbeitete Lebensmittel gekocht haben. Das ist eine Untersuchung aus Brasilien, und die Ergebnisse haben eingeschlagen wie eine Bombe in der Fachwelt. Und dann hat man gesagt, das kann nicht sein. Ja, das kann nicht sein. Und die ersten Jahre war man nur damit beschäftigt, diese Untersuchung zu widerlegen, und es ist nicht gelungen.
Es soll einem nach einem Essen immer besser gehen wie vorher. Daher sage ich immer, Essenszeit ist Lebenszeit. Wer keine Zeit zum Essen hat, hat keine Zeit zum Leben. Und ich nehme das auch immer, möglichst viele Mahlzeiten pro Tag. 6 Mahlzeiten pro Tag ist die beste Einheit. Nämlich Frühstück, Mittag, Abendessen und 3 Zwischenmahlzeiten, die Vormittag das Gabelfrühstück, die Nachmittagsjause und die Mittagsjause.
Sagt der österreichische Sternekoch Toni Mörwald. Er hat mehrere Restaurants und steht jeden Tag in der Küche.
Es gibt so viele einfache, gute Lebensmittel. Wenn man sich damit beschäftigt, mit dem Thema, dann weiß man auch ganz schnell, was gut und schlecht ist. Das ist ja relativ einfach. Wenn man sich nicht beschäftigt, muss man sich auf das verlassen, was angeboten wird. Und dann kann man natürlich einmal schlecht und einmal gut essen. Aber wenn man grundlegend sich tagtäglich mit Essen beschäftigt, dann weiß man schon beim Hinschauen, das ist gut oder nicht so gut. Es ist auch nicht immer wichtig, dass immer jedes Essen in Ekstase endet.
Ein schönes Essen kann ein Glücksgefühl erzeugen. Das sagen nicht nur Feinschmecker und Köche, sondern auch Forscher wie Professor Martin Smollich, Ernährungsmediziner am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein.
Ja, das geht. Also man kann sich glücklich essen, wobei das dann im Einzelfall natürlich sehr, sehr unterschiedlich ist und sehr komplex ist. Also das ist ja auch die Lebenserfahrung, dass man nicht sagen kann, jedes Lebensmittel macht jeden Menschen glücklich, sondern das ist individuell sehr unterschiedlich und da spielen eben verschiedene Dinge mit rein.
Es sind nicht nur die gesunden Lebensmittel wie Salat, sagt der Forscher. Den einen macht die Bratwurst glücklich, den anderen der Milchreis. Und was passiert da genau im Hirn?
Auf einer physischen Ebene, da haben wir eine sehr komplexe Neurotransmitterreaktion im Gehirn. Also es ist nicht so, was viele denken, es gibt ein Glückshormon, den meisten fällt dann Serotonin ein, was dann ausgeschüttet wird, das macht dann ein Peak, ein Glücksgefühl. Aber Glück, wenn ich wirklich sehr, sehr glücklich bin, dann habe ich noch ganz viele andere Neurotransmitter. Das ist das Oxytocin zum Beispiel, das ist Serotonin, das ist das Noradrenalin, das ist GABA. Also sehr verschiedene Neurotransmitter müssen da zusammenkommen in einer bestimmten Relation, die dieses Glücksgefühl dann auslösen.
An besonderen Stoffen im Essen liegt das nicht, so Martin Smollich, sondern an unserer Psyche. Die Glücksgefühle sind gelernt.
Bei den Lebensmitteln besteht das Glücksgefühl wesentlich daraus, was meine Erwartung an die Situation und das Lebensmittel ist. Und diese Erwartung führt dann, wenn die erfüllt wird, zu einer Dopamin-Serotonin-Ausschüttung im Gehirn. Das heißt, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dass mir Schokolade gut tut und mir geht's gerade schlecht, dann esse ich ein Stück Schokolade. Ich habe im Gehirn die Erwartung, in 1-2 Minuten, wenn ich das im Mund habe, diesen Geschmack, dann wird's mir besser gehen. Dann kommt es zu dieser Ausschüttung dieser Neurotransmitter. Das heißt, es geht gar nicht um das, was in diesem Lebensmittel eigentlich drin ist, sondern meine Erwartungshaltung, die erfüllt wird.
Und diese Erwartungshaltung ist im Wesentlichen biografisch geprägt. Was haben meine Eltern gekocht? Haben sie überhaupt gekocht? Gab es ein gemeinsames Familienessen? Martin Smollig spricht von der Ernährungsbiografie. Und die ist bei jedem anders.
Das kennen viele aus der Kindheit. Kinder, wenn die sich verletzt haben, wenn die traurig sind, dann gibt man denen Gummibärchen, irgendwas Süßes, damit die aufhören zu weinen. Und das ist was, was sich ganz, ganz lange im Leben weiterträgt, was sich da manifestiert, dass ich weiß, mir geht's schlecht, aber wenn ich was Süßes esse, geht's mir schnell wieder besser. Und das übertrage ich hinterher, wenn ich erwachsen bin, auf Liebeskummer, auf Stress, auf ungünstige Situationen und damit kann ich dann dieses Glücksgefühl auslösen. Das hat aber nichts mit dem Gummibärchen an sich zu tun oder nicht mal mit dem Zucker, sondern mit dem, was mir meine Eltern gegeben haben, um mich zu trösten. Und das kann dann auch Chips oder Bratwurst oder das könnte auch eine Gurke sein, nur das macht eben keiner.
Und das ist auch das Problem in der Ernährungsmedizin. Denn das, was wir in der Kindheit gelernt haben, können wir nur schwer wieder ablegen.
Das ist ja auch ein Schutzmechanismus, dass unser Körper gelernt hat, dass was ich als Arom schon im Mutterleib aufnehme, über das, was die schwangere Frau isst und dann sagen wir so in den ersten 2 Lebensjahren, da findet die Geschmacksprägung wesentlich statt und alles, was ich da gegessen habe und ich bin nicht dran gestorben, das war wohl gute Lebensmittel und die Präferenz behalte ich dann den Rest des Lebens bei und natürlich können wir auch neue Sachen erlernen und das ist das aber, was in der Ernährungstherapie manchmal Monate oder Jahre dauert, diese ganz, ganz lang erlernten Muster zu überschreiben.
Schon Neugeborene haben eine Süßpräferenz. Das ergibt auch Sinn, denn die wachsenden Zellen brauchen Energie und die liefert der Zucker. Süß bedeutet also sicher. Schon unsere Vorfahren in der Steinzeit lernten, von bitteren Beeren lieber die Finger zu lassen, denn sie könnten giftig sein. Aber löst der Zucker an sich schon Glücksgefühle aus? Das wird in der Wissenschaft diskutiert. Manche Forscher vergleichen die Wirkung von Zucker mit der von einem Rauschmittel. Doch das wurde im März 2025 in einer Studie vom National Health Institute in Großbritannien widerlegt. 50 gesunde Erwachsene bekamen hochverarbeitete, sehr süße Milchshakes zu trinken. Danach wurde gemessen, ob es zu einer extremen Dopaminausschüttung im Gehirn kommt. Ähnlich wie es bei Suchtmitteln der Fall ist. Interessanterweise war das nicht so. Die Hälfte der Teilnehmer hatte gar keine Dopaminausschüttung, die andere einen leichten Anstieg.
Und da wurde eben erstmals sehr, sehr gut methodisch hochwertig gezeigt, dass das nicht pauschal so ist, dass wir kein Glücksgefühl, kein Dopaminkick kriegen durch ein zucker- oder fettreiches Lebensmittel. Bei manchen Menschen schon, aber nicht pauschal. Und das hängt eben von dieser Konditionierung in der Kindheit ab.
In einem kleinen Dorf in Italien steht Lorenzo in seinem ehemaligen Restaurant vor einem offenen Feuer und grillt Auberginen und Koteletts. Zuvor hat er Salat und Gemüse vorbereitet und mit reichlich Olivenöl versehen.
Das Befriedigendste am Kochen ist, wenn mir die Leute sagen, das ist der Geschmack, der erinnert mich an meine Kindheit. Oder sie sagen, so hat es meine Oma schon zubereitet oder meine Mama vor so vielen Jahren.
Oppure che dicevano, lo faceva mia nonna. Lo faceva mia mamma ma tanti anni fa.
Lorenzo ist Koch und hatte jahrzehntelang eine beliebte Trattoria im Treviso. Er war berühmt für seine Pasta mit dem guten Sugo, sein Fleisch vom Grill und seine Schmorgerichte. Sein Geheimnis ist die Zeit. Essen muss langsam zubereitet werden und mit Liebe. Dann sorgt es für ein Wohlgefühl.
Certo, se tu mangi una cosa che ti soddisfa.
Sicher. Und wenn du dieses Essen dann zu dir nimmst, erfüllt es dich. Dann willst du mehr. Und du fühlst dich gut. Du fühlst dich glücklich, nicht nur im Magen.
Oh.
Der Geschmack der Kindheit spielt also eine große Rolle. Der selbstgerührte Milchreis, der Duft von frisch gebackenem Brot, das langsame Köcheln einer Tomatensauce auf dem Herd. Schon das Kochen an sich kann für ein Glücksgefühl sorgen. Aber auch der schön gedeckte Tisch, das Zusammensein beim Essen, sagt Ernährungsmediziner Matthias Riedel.
Das Drumherum spielt eine Rolle. Es spielt eine Rolle, ob ich in Gemeinschaft esse. Die Gemeinschaft führt dazu, dass wir langsamer essen, dass wir achtsamer essen, dass wir Kontakt aufnehmen. Kontakt mit anderen Menschen macht uns glücklich. Das ist bei allen sozial lebenden Tieren so. Die essen alle gemeinsam und man schaut sich in die Augen.
Essen ist ein soziales Ereignis, sagt der Forscher. Man redet miteinander, man lacht. Wer dagegen alleine vor dem Fernseher sitzt, isst oft schneller und mehr, als ihm oder ihr gut tut. Die Gemeinschaft spielt für das Wohlbefinden eine Rolle, sagt auch Lars Libuda von der Universität Paderborn.
Wenn ich dann mein Essen frisch zubereite, dann habe ich eben vielleicht sogar noch in Gemeinschaft, dann habe ich diese positiven psychologischen Zusatzeffekte. Ich habe jetzt nicht das eine Lieblingsessen, wo ich sagen würde, wenn das gleich jetzt in der Mittagszeit nochmal auf den Tisch kommt, werde ich glücklich sein. Hauptsache zusammen mit der Familie. Wenn sich da die Gelegenheit ergibt, dann bin ich sehr froh.
Welches Essen glücklich macht, ist individuell sehr verschieden. Und kein Ernährungsmediziner hat das Geheimrezept herausgefunden. Eine gesunde Ernährung mit viel Gemüse, Hülsenfrüchten und Obst ist sicher von Vorteil, sagt der Ernährungsmediziner Martin Smollig.
Also wenn man sich natürlich sehr gesund ernährt, dann hat man langfristig ein sehr, sehr glückliches Leben mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Und das ist aber auch so ein Problem, was wir in der Ernährungstherapie ganz oft haben, dass das Glückserlebnis einer gesunden Ernährung sehr zeitverzögert auftritt. Also wenn ich ein Stück Schokolade esse, sind die meisten erst mal 5 Minuten glücklich und danach fühlen sich oft nicht so gut. Wenn ich jetzt einen Salat esse, dann muss ich das 20, 30 Jahre machen und bin danach sehr glücklich, weil ich keinen Bluthochdruck und keine Fettstoffwechselstörung habe, wenn ich 50 bin.
Langfristig kann eine gesunde, abwechslungsreiche Ernährung zum Glücklichsein beitragen. Noch wird viel geforscht, welche Rolle die Darmbakterien dabei spielen. Fest steht, das gemeinsame Essen ist schon mal ein guter Anfang.
Mmh, das ist lecker.
And olive oil, nice, huh? Cheers.
Merci bien.
Cheers, welcome.
Anna Küch ging der Frage nach, ob man sich tatsächlich glücklich essen kann. Dabei kam auch die kulinarische Prägung in der Kindheit zur Sprache. Wollen Sie mehr dazu wissen, wie wir von dem beeinflusst werden, was früher zu Hause auf dem Tisch stand? Dann hören Sie doch mal rein in unsere Radiowissen-Reihe Rezepte des Überlebens. Eine Familiengeschichte, die vom Hunger und dem Einfallsreichtum in der Nachkriegszeit erzählt und zeigt, dass unser Umgang mit dem Essen bis heute durch die Erlebnisse unserer Vorfahren geprägt ist. Die Links zu Rezepte des Überlebens finden Sie in den Shownotes.